So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Und wir haben gerade gesungen, Jesus hat den Sieg, Jesus kommt mit Kraft. Wir mögen noch manche Schwachheiten gehen, aber der Herr ist da, er gibt den Schwachen Kraft. Und wir müssen einfach wissen, wir sind jetzt in einem Punkt gelangt, dass ich glaube, ganz ernst, nach dem, was mir der Herr gezeigt hat, da kommt jetzt etwas auf und zu, wo viele nicht gewappnet sind. Wo viele sich mit geistlichen Dingen, mit Federn, mit Gold, mit Edelsteinen, alles, was vom Himmel fällt, jetzt sich damit befassen, machen sich andere Mächte auf, und zwar so gewaltig. Und die wenigsten rechnen damit. Und schon im alten Bund hat der Herr Mauern, auf den Mauern Wächter gestellt, die wachen. Und so brauchen wir heute auch eigentlich Männer und Frauen, die wirklich vor den Thron Gottes stehen. Und ich muss etwas sagen heute, was mir schon lange auf den Herzen liegt. Wir hören überall von Prophetie-Seminaren, wo Leute zu Propheten einfach ausgesprochen werden, dass sie Propheten sind. Aber wir dürfen eins nicht wissen, nicht vergessen, dass ein Nabi, ein Prophet, was ist sein Kennzeichen? Ein echter Prophet steht in enger Gemeinschaft mit Gott. Er steht nicht so sehr in der Gemeinschaft mit der Gemeinde oder mit den Menschen, sondern er steht mehr für Gott. Warum? Weil Gott hat ihn abgesondert. Das ist eigentlich das Wesen eines echten Propheten, so wie er auch im alten Bund war, der dann auch ein Wächter ist. Und er hat dann auch einen Wächterdienst. Ich möchte heute mit euch etwas teilen. Es sind Wächterrufe, ganz starke Wächterrufe. Der Wächterruf ist ein prophetischer Ruf, dessen Dienst ist, in die Posaune, in die Schofar zu blasen und wach zu rütteln. Und für alle, die wirklich den Weg unten durchgehen, durchs Kreuz, der Geist wird ihnen das bestätigen. Und ich rede vom Geist der Wahrheit. Wir stehen jetzt vor Weihnachten, das heißt, die Christenheit feiert Weihnachten. Das ist eigentlich die Geburt Jesu, das Kommen des Herrn. Und wir wissen, dass eigentlich das Kommen des auferstandenen Herrn wirklich vor der Tür steht. Aber es muss uns auch klar sein, dass es jetzt eine Zeit ist, und das hat man nicht geglaubt, dass auch der Teufel mit den Seinen sein eigenes Weihnachtsfest feiert. Das habe ich die Tage so stark erlebt, und ich möchte euch darum nur ein paar Punkte vorlesen von dem, was jetzt in Israel abgehen wird. Es ist ein geistlicher Kampf. Und was da sich abspielt, und zwar vor allen Dingen in einer Stadt in Israel. Und auf der Herfahrt habe ich überlegt und habe mir gedacht, ja Herr, ich habe ja in Israel gedient. Und Israel hat ein geteiltes Herz, die ganze Nation. Und ich habe schon mal darüber gesprochen, vor längerem, über geteilte Herzen. Was bewirkt es? Nun kannst du das sehen in Jerusalem. Jerusalem hat, sagt man, von meisten Gläubigen, die gehen ja von den Nationen nach Jerusalem, lagern sie um da, haben da auch ihre Gebetshäuser, ihre Wachtürme, wo sie beten, ihre geistlichen Wächterdienst. Das ist das geistliche Herz, das ist in Jerusalem, aber es gibt auch ein weltliches Herz. Und wo schlägt das weltliche Herz in Israel? Wer weiß es von euch? In Tel Aviv, ganz genau. Und Tel Aviv, diese große Metropole am Mittelmeer, wollte schon immer die wahre Hauptstadt Israels sein. Und darum sind auch von allen Ländern der Erde die meisten Botschaften in Tel Aviv und nicht in Jerusalem. Nun, ich habe hier Informationen für euch zusammengestellt. Und ich gebe das auch dann ins Internet. Und ich hatte einfach in mir, ich soll das vorwegbringen als Einstieg für die Botschaft, die mir der Herr danach noch gegeben hat. Es wird sich alles um den Ruf eines Wächters in dieser Stunde drehen. Ich habe die Überschrift dafür gewählt, für das Ereignis, was jetzt sich in Tel Aviv vom 24. Dezember bis zum 7. Januar abspielen wird. Und zwar, der Countdown um Israel hat begonnen. Satan macht Tel Aviv zur schwulen Hauptstadt der Welt. Es hört gut zu. Ich habe vor Jahren hier bei euch gepredigt, dass die Tourismusbehörde in Israel ein Blatt herausgegeben hat, eine Notiz: Wir machen Tel Aviv zur schwulen Hauptstadt des Nahen Ostens. Das war vor einigen Jahren, 4, 5 Jahren. Aber ich möchte euch heute ganz kurz ein paar Punkte, ihr nehmt das bitte mit, dann, ich habe es hier gedruckt und ausgelegt. Der Titel heißt im Internet, das ist unter www.visittelaviv.com und so weiter. Ich habe das alles mit angegeben und ich werde das kurz anschneiden. Hier heißt es unter der Unterschrift Winter Pride. Das Wort im Englischen Pride kennt ihr, es hat mit Stolz zu tun. Und dann kommt die Überschrift Winde der Leidenschaft. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach. Aber dasselbe Wort Ruach gilt für Wind. Habt ihr das gewusst? Es ist sehr, sehr wichtig. Also da kommt ein Wind, der eine Leidenschaft bringt, der etwas entfesselt. Da kommt ein Sturm der Leidenschaft nach Tel Aviv. Und das ist alles schon die Bahn dafür geschaffen. Und zwar, ich lese vor, ich zitiere, das erste internationale homosexuelle Winterfestival ist in Tel Aviv auf dem Weg zur besten homosexuellen Stadt der Welt zu werden. Wisst ihr, was das bedeutet im Geistlichen? Dass Satan seinen Fuß nach Israel gestellt hat und auf die Stadt Tel Aviv. Tel Aviv liegt am Mittelmeer und ich sehe sie sehr oft in dem, was ich von dort lese. Biblisch ordne ich sie da ein, die Stadt, die auf Sand gebaut ist. Ihr kennt die Geschichte von Jeschua mit dem Gleichnis, das Haus auf Felsen gebaut und die Stadt oder das Haus auf Sand gebaut. Nun, Tel Aviv hat allein zu seinen Nebenstädten über 500.000 ringsherum bis zum Flughafen Einwohner. Der Einzugsbereich geht weiter, aber es geht hier wirklich um den Kern von Tel Aviv. Und zwar, die Vorhersage steht da, es wird ein heißer Winter. Vom 24. Dezember 2014 bis zum 7. Januar 2015 wird Tel Avivs schwule Gemeinschaft Winter Pride feiern. Ich habe das gelesen auf 4 Seiten in der vergangenen Woche, vor einer Woche. Und es war nachts um 2 Uhr. Und interessant ist, sie haben also alle Orte angegeben, alle Pubs, alle Nachtclubs, alle Straßen, alle Viertel, alle Theater, alles, auch im Ganzen. Es erfasst den gesamten kulturellen Bereich. Sie haben Kinos, Tanzvorführungen, alles Mögliche. Vor allen Dingen eben sehr viel mit Aufführungen in dieser Zeit, Partys nur in der Unterhose. Die Kleider musst du vorne beim Spind ablegen. Und dann heißt es, da wird Tel Avivs schwule Gemeinschaft den Winter, die Winter Pride halten. Und ich sage nur eins, ist, da schreiben sie, ich sage jetzt nur die Headlines, die Botschaft ist klar, Tel Aviv, die beste homosexuelle Stadt der Welt. Eine Stadt und homosexuelle Gemeinschaft, in die sich jeder nicht zufällig verliebt. Ich muss mich setzen. in der sich nicht jeder zufällig verliebt, der sie besucht. Dann heißt es, der Stadtrat und Leiter der homosexuellen Gemeinschaft sagt eben, dass diese Stadt niemals schläft und wo überall der Winter ist und wo Partys sind, Tel Aviv hat 20 Grad durchgehend, also es wird da eine Show kommen, die bis zum 7. Januar dauert, Tag und Nacht, ohne aufzuhören. Und alle Homosexuellen und Heteros aus der ganzen Welt sind eingeladen. Und er sagt, da sagt einer von ihnen, ein Leiter, das Ausgesetztsein zur schwulen Kultur wollen sie so weit wie möglich noch mehr steigern. Es gibt in vielen Städten der ganzen Welt Partys, homosexuellen Partys werden auch an manchen Orten auf der ganzen Welt angeboten, aber in Tel Aviv ist Kunst das Thema der Party im Allgemeinen und homosexuelle Partys im Besonderen geworden. Jeder Tag hat seine Party und wenn Sie den wahren Puls der Stadt führen wollen, Herzschlag, ist auf den Straßen um 2 Uhr morgens die geeignete Zeit, die Stadt, die niemals aufhört. Vielfalt ist die wichtigste Eigenschaft des Nachtlebens der homosexuellen Gemeinschaft in Tel Aviv, so der Koordinator der Pride-Veranstaltungen. Jede Farbe im homosexuellen Spektrum hat seine Reihe, Typ der Party und sogar eine eigene Bar. Es geht hier um alles, nicht nur um sexuelle Vorlieben, sondern um Kunst, um alles, was die ganze kulturelle Palette bietet, in diesem Spiegel, in diesem Spektrum. Jeder kommt, um die homosexuellen Partys in diesem Winter zu den besten machen, die wir jemals hatten. Anders als andere europäische Hauptstädte bietet Tel Aviv Partygängern jede Nacht an Wochentagen ganze Paletten musikalischer Partys mit abwechslungsreichem Publikum. Tel Aviv, die Stadt, die niemals aufhört. Vielfalt ist die wichtigste Eigenschaft des Nachtlebens der homosexuellen Gemeinschaft in Tel Aviv. Und dann heißt es hier, vor 25 Jahren beschloss ein homosexueller Aktivist, die Stadt Tel Aviv zur Hauptstadt der Welt zu machen. Und es gibt dann eine Lobby, eine ganze Schwulenlobby in der ganzen Welt. Und interessant ist, und 2012 wurde Tel Aviv weltweit als Nummer 1 der homosexuellen Städte bereits gewählt. Wir haben heute 2014 und kommt 2015. Die israelische Metropole schlug die Konkurrenz von New York nach einer Umfrage von American Airlines und GayCities.com zu dem beliebtesten Reiseziel für homosexuellen Reisende. Und zwar, die Auswahl war so, sie haben abgestimmt und sie haben auf den ersten Platz Tel Aviv mit 43% gewählt vor der Stadt New York. Mit 14%. Dritter Platz ist Toronto und dann kommt Sao Paulo und Madrid und all die anderen. Also erster Platz. Tel Aviv, ein Hotspot. Ein heißer Punkt für Homosexuelle. Tel Aviv hat eine aufkeimende homosexuelle Szene und hat seit 1998 jährliche Homosexuell-Events. Homosexuell und lesbisches Leben in Tel Aviv ist vielleicht das vibrierendste im Nahen Osten, vor allem auf die Tatsache, die homosexuelle Gemeinschaft in Israel genießt politische Freiheit wie in keinem anderen Land in der Region. Nun, nur so viel die Headlines, ihr könnt das Ganze mitnehmen. Ganz offensichtlich sehen wir eine Zusammenballung satanischer Mächte, die in Israel, was Gott gehört, Volk und Land, jetzt auftritt. Und scheinbar ist es so leicht. Scheinbar ist es so leicht. Da ist keiner, der dagegen groß aufsteht. Jeder kocht seine Suppe. Und genauso wie hier, und das haben wir aus der Bibel, das Gericht fängt zuerst an am Haus Gottes, an Israel. Nun sehen wir, wenn wir in die Endzeitreden vom Herrn reinschauen, da hat er etwas gesagt in den Endzeitreden von Matthäus 24, weil die Gesetzlosigkeit, sprich Gottlosigkeit, überhand nimmt, wird die Agabeliebe der meisten erkalten. Es wird also so kalt werden. Und ich habe hierzu vom Herrn in diesen Tagen Visionen empfangen, zwei Offenbarungen, über die ich heute reden soll. Ich habe sie auch geschrieben, gedruckt in diesen Tagen, und bitte nehmt sie mit. Die sind sehr wichtig. Es handelt sich ebenso um einen Wächterruf. Rüstet euch, ein geistlicher Klimawandel kommt auf uns zu. Wir alle wissen, dass wir schon seit Jahren einen Klimawandel haben, wirklich über die Erde, und wir sehen, dass der Meerspiegel steigt. Und dass aufgrund des steigenden Meerspiegels Inseln bedroht sind, dass wir kolossale Wetterveränderungen haben, auch jetzt. Die Leute warten in der Schweiz, in den Bergen überall auf Schnee. Das heißt, dass die ganzen Geschäfte, Ortschaften und Gemeinden, die vom dem Winter eigentlich profitieren, sie kommen zu keinem guten Geschäft. Wenn er wirklich kommt, wir wissen es nicht. Aber nun, wie dieser Klimawandel eben etwas andeutet, nämlich eine Erwärmung, so bringt jetzt der geistliche Klimawandel etwas an, das Gegenteil von Erwärmung. Er bringt eine eisige Kälte. Und Gott hat mir das sehr deutlich gezeigt in einer Vision, und die möchte ich mit euch teilen. Ihr kennt ja alle das Wort von 1. Korinther 14,3 über den Sinn und Zweck prophetischer Rede. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Und ihr wisst, dass dazu auch in der Bibel Bilder gebraucht werden von Bäumen, die Menschen darstellen, und umgekehrt. Ja? Zum Beispiel heißt es in Jesaja 61,3 von den Bäumen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. So werden die Kinder Gottes bezeichnet, die vom Herrn gepflanzt sind. Eine Pflanzung des Herrn, die wird er auch bewachen. Nun, was ich jetzt euch mitteile, war für mich eine absolut schockierende Vision. Ich habe während der Vision dann unterbrochen, weil das Bild so hart war. Ich habe geschluckt, ich habe einen Schock bekommen. Ich habe ja schon viele Offenbarungen gehabt, wie ihr wisst, aber das hat mich doch schockiert. In einer Vision sah ich einen riesigen Laubwald, einen bunten Laubwald mit bunten Bäumen, also alles bunt. Es war kein Nadelwald, es war Laubwald. Und dieser Laubwald, der sah so schön aus, und ich habe mich daran ergötzt. Und wie ich ihn mir so anschaute, die Laubbäume, das lud alles zum Spazierengehen ein. Im Hintergrund sanfte Hügel und dahinter Berge. Das war also entfernt. Also der Fokus lag auf den Laubwald. Und auf einmal hörte ich auf einen Schlag eine Stimme, aber wie in einem Befehlston, also wie eine Ansage. Und es war die Stimme eines Engels, eines Wächterengels. Und er sagte Folgendes dann: Eine geistliche Kälte und ein geistlicher Winter kommt. Da waren die Bäume noch alle in Laub, und jetzt geschah etwas. Im nächsten Moment, das geschah so schnell, und das hatte mich geschockt, kam von der Seite ein geistlicher Wind, ein Sturm, wurde eisig, und ein Sturm, und fegte über diese ganzen Bäume hin. Und zu meinen Entsetzen wurden fast 90% aller Bäume auf der Stelle entlaubt. Ich konnte das gar nicht backen. Dann dachte ich, ja, oh Gott, das sind vielleicht die Menschen, die dich nicht kennen. Und mein Sohn habe ich es erzählt, und er sagt, nein, Papa, das sind Christen. Versteht ihr? Erst die Bäume ganz grün, voller Laub, und dann auf einmal kahl, völlig kahl. Und ich musste das ertragen, dieses Bild. Und ich sah die Bilder sehr deutlich, diese kahlen Bäume. Und ich dachte, es darf ja nicht wahr sein. Was ich da erlebt habe, war ein radikaler Wetterumsturz. Eine plötzlich auftretende Kaltwetterfront, wenn man das Ganze jetzt wie einen Wetterbericht liest. Ja? Und eine eisgraue Kältewelle, die fegt über die Bäume. Und das geschah eben so schnell. Nun, der Herr zeigte mir dann, und das realisierte ich, dass die Vision vom Herrn gegeben wurde, um Gottes Volk auf einen kommenden geistlichen Klimawandel vorzubereiten, der über den gesamten Erdkreis, und ich hatte in mir das Wort Ökumene, das ist der gesamte Erdkreis, Ökumene, beachtet das geistlich, kommt. Um die Bäume, das sind die Christen, zu entlauben, die nicht fest in Jeschua verwurzelt sind. Nachdem ich mich etwas erholt hatte, zeigte mir Gott ein neues Bild. Und ich sah abgesondert von diesen entlaubten Bäumen eine Gruppe von Bäumen stehen. Eine Gruppe von Bäumen. Und diese Gruppe von Bäumen, und das war das Erstaunliche, hatten nicht ein Blatt verloren. Der Sturm ist über die weggegangen, aber es war nicht ein Blatt von ihnen auf den Boden gefallen. Das war unwahrscheinlich, als ich das gesehen habe. Kein Blatt. Während die andere Gruppe von Bäumen entlaubt wurde, hatten die ihr farbiges Kleid behalten. Psalm 1,3 sagt über Kinder Gottes, die im Herrn und seinen Wort fest gegründet sind, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. In 1. Johannes 5,18b heißt es, sondern wer aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Nun sah ich wieder die anderen Bäume. Er zeigte die mir wieder und die waren wie mit einem Vergrößerungsglas herangezoomt. Und ich sah diese ganzen dicken Stämme, stolzen Stämme. Und es waren ja riesige Bäume mit großen Blätterkronen. Es waren also wirklich ausladende Bäume, wie wir sie überall kennen. Und dann sah ich jetzt die Stämme und so wie ein Förster Bäume kennzeichnet, ja, die abgeholzt werden sollen, war da eine Schrift, stand eine Schrift drauf, laufend von unten nach oben. Es war wie eine Einritzung, wie eine Einprägung. Und dann kam das so nah, und dann konnte ich das lesen. Das heißt, jeder der Stämme, der entlaubt wurde, trug diese Schrift. Und das Wort hieß Selbstzucht. Der Grund, warum sie entlaubt waren, war ihre Selbstsucht. Selbstsucht heißt die ungekreuzigte Lust des Menschen. Das war der Auslöser für geistliches Absterben. Was war der Grund dafür, dass es so weit kam? Unter anderem, ihnen fehlte etwas. Die gesunde biblische Lehre. Auch die Botschaft vom Kreuz. Wenn der Herr sagt, die ihm gehören, sagt auch Paulus, die haben ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden bekreuzigt. Ja? Und ich komme da nochmal drauf. Nun, es gibt in der Bibel einen Brief, den Judasbrief, dem Bruder des Herrn. Und ich habe hier 10 Punkte zusammengeschrieben aus dem Judasbrief. Er warnt vor den Eindringen von Verführern und listet die Merkmale auf, woran man sie erkennt. Die Verführer. Und das ist natürlich auch das, was sie weitergeben, nehmen die anderen auf. Erstens, ihnen fehlt die wahre Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, ihnen fehlt echte Gottesfurcht. Zweitens, sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ihr eigenes zügelloses Leben zu führen. Zügellos heißt, nicht der Herr kann sie führen. Wer mir nachkommen will, sagt er diesbezüglich, sagt er ganz klar. Und wir haben das ja in den letzten Botschaften gehört, Paulus will jeden von uns vollkommen in Christus darstellen. Und wir haben gehört und gelernt, dass wir auf die Stimme Jeschuas hören sollen, das, was er uns predigt. Und er sagt, dass diejenigen, die ihn hören, die ihn gehören, die müssen einfach ihr Ich kreuzigen. Er sagt es so in Lukas 9,23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz und folge mir täglich. Also wir, der Herr ruft, das ist biblische Lehre, ihr Lieben. Und jetzt überprüfen wir. Wir haben jetzt vorhin das gehört, was in Tel Aviv passiert. Tel Aviv ist die weltliche Hauptstadt Israels. Das heißt, die Welt hat Einzug gehalten. Und wenn heute Pastoren, Prediger, Lehrer Dinge verkündigen, die gegen das Wort sind, gegen dem, was Jeschua und als unser Herr und Meister lehrt, was auch der Heilige Geist bestätigt, weil der Heilige Geist nimmt es vom Herrn und verkündigt es uns, er macht es lebendig, dann hat es mit diesen Lehren, du suchst dir das raus, was dir gefällt, das, was dir gut tut, und das andere lässt du einfach weg. Und so schreibt es auch Judasbrief. Im dritten Punkt heißt es, sie predigen Wohlstand. Viertens, sie weiden sich selbst. Und da hast du das Wort. Sie weiden sich selbst, das heißt, sie sind selbstsüchtig. Sie stellen sich in den Vordergrund, nicht den Herrn. Und dann, jetzt hört gut zu, diesbezüglich, zu dieser Vision mit den Bäumen. Und denk mal darüber nach. Hier steht, sie sind Bäume ohne Frucht, kahl, tot und zweimal entwurzelt. Nochmal, diese Leute nennt der Bruder des Herrn Bäume ohne Frucht, kahl, tot und entwurzelt. Sechstens, sie dienen ihren Begierden. Siebtens, sie sind wilde Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schändlichkeiten ausschäumen. Achtens, sie sind großspurige Angeber und Schmeichler, die nur auf ihren Vorteil aus sind. Du wirst von ihnen nie ein hartes Wort hören. Du wirst von ihnen nie eine Korrektur hören. Der Herr sagt, wer sein Wort hat, der muss dieses Wort gebrauchen, ohne Ansehen der Person. Und wir sollen es gerade schneiden, das Wort. Und ihr wisst, vor Jahren zeigte mir schon der Herr, dass man die Schwerter gebraucht, aus Hebräer 4,12, sein Wort ist doch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und ich sah rumgewickelte Lappen, es war stumpf. Es darf nicht mehr verletzen. Ich habe vor ein paar Wochen einen Gottesdienst in einer der größten Gemeinde eines Landes gesehen. Und da dieses Thema sich um Prophetie drehte, sagte jener Pastor genau das, was ich schon vor Jahren hier gelehrt habe. In dem Sinn, er hat die Ermahnung vollkommen weggelassen. Es gibt keine Ermahnung mehr. Erbauung, Tröstung, Stärkung. Und so geht es nicht im normalen Leben und so geht es auch nicht im geistlichen Leben. Man hat Angst, dass die Leute nicht mehr kommen. Man will sie nicht verletzen. Ihr seid ja alle so lieb. Ja, und auf euch warten große Segnungen. Es werden heute immer wieder Segnungen, Segnungen, Segnungen. Prophezeit, du wirst ganz groß sein, Gott wird dich ganz groß hervorbringen. Aber dass erst einmal das Weizenkorn in die Erde fallen muss und stirbt. Und dann von unten nach oben ist ein langsames Wachstum. Geht dieses Wachstum blitzschnell, weil es kommen ja Propheten. Und ich habe diese Tage wiederholt mit jemandem gesprochen, der in einem Dienst steht. Und er rief mich an und ich war erschüttert, wie er mir das sagte. Kannst du für mich beten? Ich bin in der Psychiatrie. Und ich habe gesagt, was machst du da? Ich habe nicht weiter gebohrt, aber Gott zeigte mir dann ein Bild und ich sagte dann, sind dir Propheten über den Weg gelaufen, die dir Großes prophezeit haben, dass du groß sein wirst, sagt er ja. Und dann habe ich ihm das erzählt von dieser Vision. Da hatte ich die Vision schon. Und er sagte, du hast so recht. Und er wollte am liebsten davonlaufen. Sag ich, nein, du bleibst dort. Weil alle Dinge dienen uns zum Besten. Und ich möchte eins sagen. Ich weiß und wir wissen, was die Bibel sagt. Er reinigt sein Volk. Wenn er nicht Erbarmen hätte, könnte er jetzt schon das Gericht bringen, das Endgericht. Das tut er nicht. Weil er nicht will, dass einer verloren geht, sondern sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber das ist schon die dritte Person, die ich kenne, die sich in einen Dienst gestellt oder gestellt worden und dann in die Psychiatrie kamen. Das ist nicht normal. Und als ich über die Sache betete, noch um eine andere Sache willen, die passiert ist, gab mir Gott wiederum eine Vision. Ich sah die Leute in den Veranstaltungen über Prophetie, überall wo sie waren, was zu empfangen. Und dann sah ich, wie diese Leute eine Injektion erhielten. Eine Injektion ist eine Spritze, eine sogenannte Aufbauspritze. Und wie sie die Aufbauspritze bekamen, sah ich eine ganz starke Veränderung mit ihnen. Ihr Körper war normal, aber jetzt wuchs aus ihrem Körper ihr geistlicher Körper blitzschnell um 60 cm über ihre Normalgröße hinaus. Waren aufgeblasen, aufgebuscht, aufgebläht, innerlich hohl. Das ist kein normaler Wachstumsprozess. Nur weil sie das gesagt haben. Und ihr Lieben, das sind jetzt Irrlehren unterwegs in der Gemeinde. Die sind so entsetzlich, dass es mich schüttelt, überhaupt darüber zu sprechen. Und ich möchte nur eins sagen, da gibt es welche, die momentan ganz in sind. Ich sage nicht den Namen des Predigers, aber das Neueste, was er jetzt gelehrt hat, also ich bekam es auch, Geschwister schrieben mir Briefe, beklagten sich, sein Bruder, du lehrst die Wahrheit, was hältst du davon, das ist doch nicht von Gott. Und einer von ihnen, ich habe es selber dann im Internet gelesen, schwarz-weiß und gehört, er hat gesagt, dass Jesus gar nicht wiedergeboren war. Erst als er auferstanden ist, war er wiedergeboren, vorher überhaupt gar nicht. Nun, was ist das Zeichen einer Wiedergeburt? Das Zeichen der Wiedergeburt ist, dass Gottes Geist gibt deinen Geist Zeugnis. Und das hatte der Herr vom Anfang an. Der hat gesagt, wie mich sieht, sieht den Vater. Der Vater hat mich gesandt, das ist das Zeichen seiner Wiedergeburt. Nur ein Beispiel. Ihr Lieben, wir gehen durch Zeiten durch, wo wir merken, die Leute sind nicht gegründet fest, wenn der Sturm kommt. Und glaubt mir, das hat der Herr nicht nur einmal zu mir gesagt, von dem, was da kommen. Nun, im Punkt 9 heißt es über diese Verführer, sie verursachen Spaltungen, natürlich. Sie ziehen viele Leute nach sich, auch von ihren Gemeinden weg, weil sie da was kriegen, was sie dort nicht kriegen. Und sie lassen sich von ihrem Lusttrieb steuern. Das ist ein Bild auf den geistlichen Abfall von Gott, von dem wir schon lange wissen, dass er kommt. Und wenn wir Matthäus 24, 12, das ja an die Kinder Gottes gerichtet ist, verstehen, hier sagte Jeschua, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird auch die Liebe der meisten erkalten. Was ich bei den Bäumen gesehen habe, da war auf einmal diese Christen eine Kälte da. Und wir kommen dann gleich drauf. Bei dieser Liebe geht es ja um die Agape-Liebe. Der Narzissmus, ich habe mal darüber eine Offenbarung gehabt, ihr wisst das, über den Narzissmus. Der Narzisst erweint sich aber, erweist sich aber als ein Feind der Agape-Liebe, weil es dreht sich alles beim Narzisst um ihn selber. Ja, nun denken wir immer, Narzissmus bezieht sich nur auf die Leute in der Welt. Nein, 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 nein. Es bezieht sich auch auf Kinder Gottes, die sagen, ich will, ich will, ich will das Beste. Ich werde der Größte sein. Sie wollen herrschen und sie wollen bestimmen. Und letztlich steht nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Alles dreht sich um den Menschen. Letztlich nimmt der Antichrist Gottes Platz ein. Das ist so der Ablauf. In Johannes 15, 4,8, das haben wir auch gelernt in den letzten Botschaften, sagt der Herr, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und es geht ihm darum, dass er sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, in mir, in Jeschua, und hier haben wir das nochmal, wenn wir in ihm bleiben, und noch einmal, wir sehen jetzt da diese wunderschönen Bäume und dagegen den kleinen Weinstock, den niedrigen, erniedrigten, dessen Äste an Drähten angebunden sind, wenn wir heute das im Weinbau sehen. Da sehen wir eigentlich, wir sollten uns beugen. Und letztlich sagt das Wort, der Knecht ist nicht höher als sein Meister. Nun, Römer 2, 8, 9 sagt über die Selbstsucht. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind und der Ungerechtigkeit gehorchen, kommt Grimm und Zorn, Drangsal, Angst. Nämlich über jede Menschenseele, die das Böse tut. Zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Philipper 2, 21 sagt über selbstsüchtige Christen, und das ist an Christen geschrieben. Denn sie suchen alle das Ihre. Es geht ja darum, wir müssen ja anschauen, wie ist es möglich, dass fast 90% aller Bäume plötzlich kahl wurden. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus ist. Und er hat ganz klar gesagt, ihr seid nicht von der Welt. Habt nicht die Welt lieb. Ihr könnt nicht beides haben. Es gibt eine Scheidung. Die Scheidung, es wäre eine Frage angebracht, ob alle diese Leute, es würde mich interessieren, wenn ich sie frage, hast du ein ganz klares Zeugnis in dir, dass du nicht zu dieser Welt gehörst, dass du von oben geboren bist, zieht es dich dann auch nach oben? Das ist nämlich der Unterschied. Mich zieht es nach oben. Von dem Tag, wo ich mich bekehrt habe und habe die Geschichte gelesen von Henoch, das war auch meine erste Predigt, es hat mich nie mehr losgelassen bis auf den heutigen Tag. Und ich sage euch ehrlich, und ich habe keine Angst vor dem Tod, ich war ja vorher schon tot. Nicht nur geistlich, sondern auch körperlich, wie ihr wisst, durch mein Zeugnis. Und er hat mir das Leben gegeben. Henoch wandelte mit Gott. Wo sind die Menschen, die noch wie Henoch mit dem Herrn wandeln wollen? Natürlich fragst du, ja Bruder, ich habe einen Job. Ist richtig, ich bin Hausfrau, ich habe Kinder, ich muss mich meine Mutter sorgen. Ist vollkommen richtig, aber du kannst in deinen Geist nach den Herrn streben, weil er dir Kraft gibt. Er gibt dir die Kraft zum Überwinden, Halleluja. Ist es nicht so? Er gibt dir die Freude. Das ist das Feld uns zu. Das ist das Erbteil der Knechte und Mägde des Herrn. Nicht erst in den himmlischen Welten. Solange ich Gott dienen kann, bin ich einen anderen Weg gegangen. Wie ihr wisst. Unten durch, und Gott hat mich nie allein gelassen. Ich habe nie um Brot betteln müssen. Ich habe nie Wohlstand verkündigt. Niemals. Aber ich habe immer nach seinem Reich getrachtet. Sag ich, Herr, ich bin mir meiner Schwachheit bewusst. Gerade deswegen, weil ich weiß, ich habe noch nicht bis aufs Blut widerstanden, erlaube ich dir, in mir zu wachsen. Dass du in mir groß wirst, durch deinen Geist, führ du mich in die Tiefe. Und darum weiß ich, dass er mich auch am Leben erhält, so lang, bis mein Auftrag völlig vollendet ist. Ich sehe doch, was in der Welt los ist, und es wird immer schlimmer, und es entsetzt mich. Und viele scheint es völlig egal, was im Leib Christi vor sich geht. Wenn sich Menschen bekehren und kommen in solche Lehren rein, und der Herr wird klein gemacht, er war noch nicht mal wiedergeboren. Es ist erschütternd. Oder wo man jetzt anfängt, für Tote zu beten. Ich habe das bekommen in einer Broschüre, wo man anfängt, darüber zu prophezeien, über Leute, die längst tot sind. Und sie spüren die Kraft. Wo steht das in der Bibel? Und das ist eben die Veränderung. Da, wo das passiert ist, da hatte schon vorher katholische Patres gepredigt. Das ist die Verbindung mit der katholischen Kirche. Im Grunde genommen ist es die Lehre von dem Fegfeuer, dass er die nicht verloren gehen. Ist das wirklich unser Auftrag? Das ist nicht der Auftrag. Aber ich will bloß, dass wir das verstehen, damit wir das Bild erkennen, was Gott da zu uns redet. Von dem Abfall, von den Blättern, die alle wegfallen. Verstehen wir? Paulus hat prophetisch in 2. Timotheus 4, 3 bis 4 gesprochen, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Alles, was gesund ist, was ermahnt, was zurechtweist, was korrigiert, das brauchen wir aber. Das brauchen wir im normalen Leben, das brauchen wir erst recht im Geistlichen. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen sagen, was sie hören möchten. Das ist die neue Genfer Übersetzung, die ich da genommen habe. Am 8. Oktober 2007, ihr habt die Broschüre da, glaube ich, auffliegen, hatte ich eine prophetische Traumwarnung. Und darin zeigte mir der Herr über den Narzissmus. Da hatte ich einen Nachttraum. Ich habe keine geistlichen Träume, so gut wie nie. Und ich predigte in diesem Traum über den Narzissmus, der kommt. Und der Apostel Paulus hat den Narzissmus, das heißt die Selbstsucht, als ein Verderbnis, die in der Endzeit auftritt, bezeichnet. Wir sehen also, es ist vorausgesagt vor 2000 Jahren, welches auch Gläubige in der Gemeinde Christi erfassen wird. In 2. Timotheus 3, 1 bis 9, da sagt er, da sollt ihr wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten, wir lesen das, aber wir glauben es nicht. Wir realisieren es nicht, erst wenn sie da sind und dann ist es fast zu spät. Schwere Zeiten eintreten werden, wer will das schon hören? In welcher Gemeinde wird darüber gesprochen, dass wir uns vorbereiten können? Das ist doch wichtig, es dient doch da, das ist doch die Liebe Gottes. Er benutzt seine Propheten und Lehrer wie Paulus und alle anderen, um uns zu warnen, dass wir uns vorbereiten. Wandelt in Weisheit. Das war das Thema eigentlich meiner Botschaft, die ich bringen wollte heute. Dass Jeschua dir und mir zur Weisheit geworden ist. Und die brauchen wir. Denn wenn wir töricht sind und nicht der Weisheit vom Herrn folgen, werden wir abstürzen. Wir brauchen Weisheit zum göttlichen Wandel. Und zwar die Grundlage ist die Gottesfurcht. Und zwar echte Gottesfurcht. Gottesfurcht meint das Böse hassen. Meide den Weg. Auch das, was dir, ach, das ist, wird nicht so schlimm. Du siehst alles schwarz. Nein, 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 nein. Der Teufel ist so schlau. Und er weiß genau, was in den Herzen der Menschen ist. Und hier sagt er genau, er prophezeit, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig, also narzisstisch sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer und so weiter. Undankbar, unheilig, Verleumder, unenthaltsam. Unenthaltsam, eben, es hat mit Enthaltsamkeit zu tun. In vielen Bereichen. Grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und da haben wir wieder das Bild mit der Injektion, die Gott mir zeigte. Und wisst ihr, da waren sehr viele, die diese Spritze bekamen. Alle, die auf solche Veranstaltungen gehen, erhalten diese Injektion. Und weißt du, ich habe schon früher erlebt, die Leute sind wie verwandelt. Die kommen zurück, sind total aufgebaut, sagen, wow, jetzt geht etwas, jetzt geht etwas los, das werdet ihr sehen. Und du kannst genau zuschauen. Wenn da nicht gleich was kommt, fallen sie in ein Loch. Das ist so. Stimmt das? Ihr habt doch sicher mit solchen schon gesprochen. Sie waren total motiviert. Mensch, jetzt bin ich motiviert. Jetzt geht's, jetzt. Und dann, wenn nichts passiert ist, wenn du sie ein paar Wochen später gesprochen hast, sind sie in ein Loch und kommen nicht raus. Das siehst du, sie wurden aufgepusht. Sie haben ein falsches Wort bekommen, das wie eine Droge gewirkt hat. Ihr Lieben, Gott mag uns davor bewahren. Glaube mir, das ist nicht Gottes Geist, der einen Engel zu dir schickt und sagt, du, Wolfgang, Oder Margrit, du wirst ganz groß sein. Ich mache dich, stell dich ganz groß raus. In Kürze, du wirst aufblühen. Alles, was dir macht, gelingt dir. Und jetzt kommen die Prediger auch und sprechen eigentlich Worte aus der Bibel, die speziell für Israel sind, für Jerusalem. Verheißungen, die punktuell für Jerusalem gelten, nehmen sie aus dem Kontext und sprechen sie über eine Stadt aus. Sprechen sie über einen Ort aus, dasselbe so wie hier, über Unterkulm. All die Verheißungen sprechen sie dann über diesen Ort aus, die überhaupt nicht über diesen Ort gegeben sind, sondern nur Jerusalem. Das ist irreführend. Das kann man nicht nehmen. Das kann man nicht nehmen. Weil es ist eine persönliche Offenbarung Gottes, wo er sagt, das wird geschehen mit dir. Ich habe dich erwählt. Und warum? Weil der Herr Jerusalem als seinen künftigen Wohnsitz erwählt hat. Weil er dafür 1000 Jahre regieren wird. Ich kann nicht hergehen als ein Lehrer und meinen Zuhörern sagen, nimm einfach diese Worte der Bibel von Jesaja und alle anderen prophetischen Zusagen, sprich's über deinen Ort aus. Nein, da braucht es eine spezielle Offenbarung. Und wenn die Gott nicht gibt, dann lass die Finger davon. Weil er hat was, die Bibel prophezeit was ganz anderes über die Endzeit. Dann heißt es eben hier, weil es sich um Kinder Gottes hier handelt, nach dem Text. Man denkt oft, oh ja, das sind ja Ungläubige. Die sind halt so, Kirchenchristen nur. Nein, 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 nein. Wenn sie nur Kirchenchristen wären. Hier steht, dann geht das weiter. Sie sind aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Mehr das, was ihnen Spaß macht. Cool drauf sein. Weißt du, sie in den Geistesgaben dienen, Sprachen reden, Prophetie, Weissagung. Und da spüren sie noch die Salbung dabei und glauben, ja, das kommt ganz bestimmt. Mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form, und jetzt kommt es, eine Form der Gottseligkeit haben. Aber ihre Kraft, Gottseligkeit hat eine Kraft, eine Wirksamkeit und die verleugnen sie. Also da ist nicht wirklich der Geist der Gottesfurcht, der Gottseligkeit in ihnen. Und dann sagt Paulus, von diesen wende dich weg. Und dann, wie Jannes und Jambres den Mose widerstanden. Und Jannes und Jambres haben was? Was war der Dienst von Jannes und Jambres? Zeichen und Wunder. Sie waren Zauberer. Und wie Jannes und Jambres, darum schreibt das hier Paulus, sie kommen wie auf die Weise, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, nämlich sie haben ja dieselben Werke gewirkt wie er. Er hat den Stock geschmissen durch Aaron, er wurde zur Schlange. Die haben es auch gemacht. Sie konnten Wunder tun. So widerstehen auch diese der Wahrheit. Sind Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Aber sie kommen nicht viel weiter, denn ihr Unverstand, ihr geistlicher Unverstand, wird am Schluss allen offenbar werden. So lesen wir in der Elberfelder. Nun, bei der Selbstsucht, ich sage das nochmal als Wiederholung, die Selbstsucht hat ein erkennbares Wesen. Die hat etwas, was man ganz klar erkennt. Und jetzt hört gut dieses Wort. Leidensscheue. Ein selbstsüchtiger Mensch, ein Narzisst, scheut Leiden. Er will nicht durchs Feuer gehen. Er will nicht durch Prüfen gehen. Nein, nicht für mich. Für mich geht es nur noch nach oben hin. Nur noch nach oben. Habt ihr das nicht alle schon gehört? Wie Leute kamen und hab gesagt, du, jetzt rede ich prophetisch über dich. Für dich geht es nur noch nach oben. Und wenn du die Leute später siehst, sind sie selber im Loch. Das macht mich traurig. Ich habe darüber keine Freude. Das Schlimme ist, was ich oft erlebt habe, dass diese Leute relativ unbarmherzig sind gegen andere Geschwister. Wenn sie nicht den Glauben haben für Zeichen und Wunder, wenn sie krank sind. Selber schuld. Selber schuld. Hast besser aufpasst. Hast gelost. Ja, kein Erbarmen. Obwohl die Bibel sagt, hast du Glauben, hab ihn für dich selber. Und das ist das Aufgeputschte. Sind alles die Merkmale der Selbstsucht, Leidensscheu. Und darum, durch dieses ungekreuzigte und selbstsüchtige Wesen, verleugnen sie Jeschua als ihren Herrn. Und es ist interessant, dass auch die Welt das schon erkennt, diese Selbstsucht. So entdeckte ich einen Artikel vom Oktober 2014 im Internet. Und ein Kolumnist, ein Journalist, der seine Kolumnen, diese Artikel schreibt, die Rubriken, ist eine Rubrik in den News, in den Zeitungen. Ich war ja viele Jahre in einer der größten Tageszeitungen Deutschlands. Und man liest immer sehr gerne die Kolumne von diesen Star-Journalisten, der so bestimmte Themen aufreißt. Und der überschreibt seine Kolumne mit dem Titel, hört gut zu, jetzt. Das war im Oktober 2014. Er nennt es so, im Zeitalter der Selbstsucht. Und ich gebe hier einen kurzen Ausschnitt her. Hier einen Ausschnitt. Und er sagt Folgendes mit Fakten. Er hat ja darüber gebrütet und hat sich alles Material geholt, informiert. Und er schreibt, 2013... war der Kunstbegriff Selfie. Wer hat das schon gehört, das Wort Selfie? Der ist ganz neu. Der Kunstbegriff Selfie, die Wortschöpfung des Jahres. Und seither hat sich die Selfie-Manie über den ganzen Globus ausgebreitet. Nun, was ist Selfie für die, die es nicht wissen? Selfie ist die Abkürzung für Selbstdarstellung der Selbstsucht. Gut, man macht so die Föteli, ja, und stellt es ins Internet. Nun gut, Gott hat ja nichts dagegen, wenn du Fotos von dir machst aus dem Urlaub. Aber jetzt kommt dieses Wort dazu, ein Selfie, Verharmlosung. Und die kleinen Füchse sind's, die den Weinberg verderben. Ich weiß noch gut, wo ich anfing zu predigen. Und ich hatte leider auch falsche Vorbilder. Gerade in der amerikanischen Glaubensbewegung, ich war in den USA in der Bibelschule in Houston. Da geht es sehr, da musst du fein auftreten, den feinen Zwirn tragen, ganz sauber, elegant gekleidet sein, alles neu, neue Lackschuhe. Die Predigerfrauen voller Schmuck, weil sonst ehrst du Gott nicht, sagen sie. Sonst ehrst du Gott nicht. Es war damals so. Also kaufte ich mir teure Klamotten, zwei Reihe, predigte ich da drin. Und ich gefahl mir zum Teil, wenn ich die Videos von mir sah in Südamerika. Und ich habe nicht begriffen, dass ich in dieser Zeit auch auf einen angelernten Selfie-Trip war. Ah, jetzt kommt der Bruder Dieter, jetzt geschehen dann Zeichen und Wunder. Und ich fühlte mich wohl. Ja, es ist wahr. Nun, ihr wisst, wie oft ich mal ein Jackett trage. Ganz selten. Aber das sind all diese Dinge. Nun, er sagt das eben. Die Selfie-Manie beschreibt, er hat sich über den Globus ausgebreitet. Und jetzt, wenn wir nochmal jetzt Lukas 9, 23 hören, ihr Lieben, die Worte vom Herrn, das ist wie eine kalte Dusche. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich jeden Tag und folge mir nach. Nun, jetzt wollen wir mal ein paar Punkte zusammenfassen. Der geistlichen Kälte, die jetzt kommt, und zwar hundertprozentig, weil es das Wort sagt, geht etwas voraus. Da geht nämlich die Lauheit voraus. Bevor du kalt bist, wirst du lau. Hierzu warnt Jeschua ja in Offenbarung 3, 14, 22. Wir kennen das alle, Laodicea, der Laodicea-Geist. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, aber so, weil du lau bist, spei ich dich aus. Weil du lau bist. Da ist also das Laue fängt an. Lau ist auch selbstzufrieden. Läuft alles paletti, läuft alles gut. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Mir sagte mal ein Prediger früher, den ich auch gut kannte, weißt du, Dieter, Gott ist mein Kumpel. Der Herr ist mein Kumpel. Ja, ja, der Herr ist mein Kumpel, ich und der Herr. Ihr Lieben, das ist so falsch wie nur was. Nun, was kommt jetzt weltweit auf Kinder Gottes zu? Ich spreche speziell für Kinder Gottes. Es ist eine Offenbarung für Kinder Gottes in dieser Stunde. Wenn wir das biblisch prophezeite Endzeitgeschehen wie einen Wetterbericht lesen, ich habe es vorhin angedöhnt, so stehen wir jetzt vor einem weltweit geistlichen Wetterumsturz, Klimawandel. Und der wird herbeigeführt durch was? Durch dämonische Mächte, deren eiskalter Hauch des Todes einen Temperatursturz bis unter den Gefrierpunkt bei Kindern Gottes hervorrufen wird. Weil sonst wären ja die Bäume nicht entlaubt worden. Das wird nicht, das hat schon angefangen. Und er kommt. Und darum heißt es für uns, wappnet euch, rüstet euch. Auf gut Deutsch, zieht euch warm an. Anderweitig sagt die Schrift noch genauer, ziehet Christus an. Das war die Botschaft auch vom letzten Mal, dass wir in Christus fest gegründet sind, innen drin. Das ist auch die Schabbatruhe, in die wir jetzt jeden Tag eingehen müssen. Die muss ich jeden Tag eingehen. Was meint ihr? Da gibt es drei Gemeinden, habe ich gehört, messianische Gemeinden in Tel Aviv, die relativ tüchtig sind und natürlich auch Missionswerke und Evangelisten in seinem Hotel. Aber was wird auf die zukommen? Und ich habe mir dann überlegt, allein bei der Geschichte wie Tel Aviv, Herr, wie soll ich denn da beten? Ich kann ja nicht wie die Jünger beten, dazu mal bei dir, Herr, lass Feuer fallen. Oder lass einen Komet runterfallen. Was willst du mit Menschen machen, die um 100% schon abgetötet sind? Die das Böse ausschäumen. Und wir wissen, dass schon längst in großen Gemeinden weltweit auch die Pastoren von weltweit großen Gemeinden sich offiziell für Homosexuelle stark gemacht haben und sagen, komm, lass sie, wir sagen da nichts, wir wollen ihnen nur die Gnade anbieten. Es ist wahr, es ist ein Fakt, wir haben schon darüber gesprochen. Und etwas Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das ist ein Gesetz, ihr Lieben. Nun, da kommen jetzt kalte Strömungen. Das ist ein geistliches, ich bezeichne es einfach als ein geistliches Wetterphänomen. Besteht aus vielen Kaltströmungen. Was haben diese Strömungen? Um unsere Herzensbeziehung, zu Gott einfrieren zu lassen. Und die Mächte, das lesen wir in Epheser 6, 12, das kommt über die ganze Menschheit herauf. Der Teufel will, dass die isoliert werden von der Liebe Gottes, von der Wahrheit isoliert werden. Das ist so wie dieses Wetterphänomen von den El Niño. Nur geistlich erwirkt es jetzt etwas ganz anders. Jetzt können wir noch sagen, was geschieht denn, wenn die Liebe erkaltet? Was passiert genau da? Nun ganz einfach, da passiert Folgendes. Im Verhalten statt Warmherzigkeit kommt Kaltherzigkeit. Statt Mitmenschlichkeit kommt Unmenschlichkeit. Statt Agape, Liebe und Barmherzigkeit regiert Gleichgültigkeit und Ablehnung. Anstelle von Heilen und Verbinden, und denken wir an die ISIS und denken wir, was in Pakistan passiert ist, wo 130 Kinder umgebracht worden sind und bei der ISIS hunderte Kinder geköpft und mit den Köpfen gespielt, mit den Abgeschlagenen. Die Leute merken es alle, dass jetzt ein neuer Zeitabschnitt da ist. Grauenvoll. Das sind ja nicht Leute, die Krieg gegen jemanden führen, diese Opfer. Nun, anstelle von heilen und verbinden, wird verletzt, wird gehasst, geschlachtet und getötet. Und ich muss da etwas dazu sagen, bei den Christen fängt es auch an, durch unsere unbeherrschte Zunge, durch unser böses Reden. Denn wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Stimmt es? Das ist ein Fakt. Sind wir jetzt für diese Art von Klimawandel geistlich vorbereitet, für das, was auf uns zukommt? Wie können wir uns davor schützen? Und das geht nur, wie Paulus sagt, für Kinder Gottes gilt, zieht Christus an. Noch einmal, berge dich im Herrn. Er gibt dir Wärme für dein Herz. In ihm bist du geborgen. Und es heißt ja auch konkret, wer in ihm bleibt und dessen Liebe wird nicht erkalten. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die ersten Opfer, die es treffen wird, unvorbereitet, dieser Sturm, diese Kälte, dieser Wetterumschwung, sind einmal zahllose Namenschristen. Wirklich, das sind die ersten, weil sie in keiner lebendigen Herzensbeziehung mit dem Herrn sind. Dann gibt es aber auch eine zweite Gruppierung und die ist weitaus noch größer unter den Christen. Das sind die sogenannten, ich nenne sie Strohfeuerchristen, die alle ganz schnell angezündet sind. Hurra, jetzt kommt er weg, jetzt kommt er weg. Und wenn die Versammlung vorbei ist, ja, ist wieder eingeschlafen. Sie haben angefangen im Geist und vollenden dann wieder im Fleisch. Sie haben nämlich keine Geduld. Was ihnen alle mangelt, es muss schnell gehen. Schnell, darüber habe ich schon so oft gesprochen. Wie diese Fastfood-Ketten, wovon jetzt auch eine in Konkurs gegangen ist. Es muss alles schnell gehen. Und der Herr sagt, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Und stehst im Begriff zu sterben. Du bist tot. Und er sagt jetzt Folgendes, werde wach. Werde wach. Er gibt also Zeit zur Umkehr. Erkenne deine Situation. Werde geistlich wach, wo du drin bist. Und du Buße, kehre um. In Matthäus 24, 8 bis 14 haben wir einen chronologischen Ablauf der endzeitlichen Ereignisse. Muss ich mal lesen als chronologischen Ablauf. Dann sagt er Folgendes. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Vers 9. Man wird euch verraten, verfolgen, töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Das erleben wir jetzt auch in der Ukraine. Da haben die Separatisten in Donetsk-Becken, auch in der Stadt da unten, Diakone von den Pfingstgemeinden getötet. Einfach rausgeholt, ein Mann von 8 Kindern und andere, einfach erschossen. Und das haben sie gesagt im Auftrag der orthodoxen Kirche. Nun, es kommt also auch hierher. Und dann heißt es hier, viele werden vom Glauben abfallen. Da hast du jetzt wie die Blätter vom Baum. Viele, sagt der Herr, er sagt nicht wenige. Er sagt viele. Abfall, Blätterabfall vom Glauben. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Das ist genau das. Falsche Propheten werden in großer Zahl, die wirst du überall hören und finden. Aber dagegen wirst du echte Propheten kaum noch finden. Die sind in der Minderheit. Darum sind sie auch so unbequem. Und sie werden viele irre führen. Und jetzt kommt erst, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Und dann, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden und damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende, ihr Lieben. Dann erst kommt das Ende. Nun kommt jetzt noch eine Vision, die zweite Vision. Die Vision, die ich jetzt bringe, hat damit zu tun, ihr werdet es dann erkennen. Es ist die Begegnung mit Arbeitsengeln Gottes. Ich habe das in einer Vision schon erlebt und ich habe darüber geschrieben, auch in der Broschüre von 2008. Da ist das drin. Ich habe euch erzählt, dass ich attackiert worden bin, mit Schwachheit, mit allen, und ich habe mich dann die Tage an dem Sonntag, wo ich hätte predigen sollen, mich abends hingesetzt, habe die Augen geschlossen, war müde, fühlte mich körperlich schwach und ich mache die Augen auf und vor mir steht ein 3,50 Meter großer Engel. So einen großen habe ich noch nie gesehen, selbst die anderen, die ich gesehen habe. Der ist gut, bei mir ist das auch 2,50 Meter ist es bis zur Decke. Das ging total durch. Er hatte braune Kleider an, das ist das Wesen von Arbeitsengeln, ein tunikaartiges Oberhemd, weit geschnitten, darunter einen Schurz wie die Römer, wie aus Leder, dann die Schienbeine mit Bändern umbunden und drunter trug er Sandalen, also war sehr beweglich. Hatte schwarzes, kurzgelocktes Haar, schaute mich freundlich an, es war ein richtiger, starker Typ, bronzefarbene Haut. Und wie ich ihn anschaue, sehe ich hinter ihm eine ganze Gruppe von Arbeitsengeln, alle genauso gekleidet. Und ihr müsst vorstellen, ich war total schwach. Ich hätte mir das nie ausdenken können. Und Gott lässt es den Schwachen die Schwachheiten zu, damit er sich in unserer Schwachheit offenbaren kann, dass ich kein Fleisch rühme und sagen kann, oh, das habe ich jetzt von mir ausgeschwitzt. Und ich wusste, dass der Herr. Nun war meine Frau da und mein Sohn da und noch jemand da, meine Schwiegertochter da. Und jetzt kam meine Schwiegertochter rein und wollte unterbrechen. Und ich sage, nein, das kannst du jetzt nicht, es sind Engel da. Die hat es nicht begriffen. Und da war ich schockiert wieder. Es war nicht das erste Mal, dass die anderen von der Vision Null mitbekamen. Nur meine Frau hat dann gesagt, die weiß es ja, ihr müsst still sein, Baba hat gerade eine Begegnung mit Engeln. Ach so. Ja, so ist es einfach. So ist es. Das ist schockierend. Aber auf jeden Fall hat mich interessiert, wie heißt du? Und noch bevor ich ihn gefragt habe, hat er meine Gedanken erraten und schaut mich an und sagt, ich heiße Simeon. Nun, wie heißt Simeon? Dann habe ich zu Christine gesagt, geh ins Internet, schau nach. Und er sagte, das heißt, Gott hat gehört. Gott erhört Gebet, Erhörung. Es hat genau gepasst. Und dann sagte er zu mir Folgendes. Ich bin gekommen mit den meinen. Gott hat mich geschickt, um dich zu bewahren. Der Teufel ist gekommen und er wollte dich töten. Darum sind wir gekommen in dieser Stunde. Heißt jetzt die Kraft wieder da. Danke. Danke für den Schutz deiner Engel. Wisst ihr, was da steht? Das ist genau, was du erlebst im Psalm 34, 8. Was sagt es? Der Engel des Herrn lagert sich um die, so ihn fürchten, und hilft ihnen. Das habe ich live erlebt. Wir wissen es eigentlich von der Schrift, aber wenn wir die nicht sehen, glauben wir es dann nicht. Wenn es darauf ankommt, das ist schade. Und ich habe ja schon eine ganze Zeit keine Offenbarungen mehr gehabt, keine speziellen. Das hat mir auch nichts ausgemacht. Weil ich gewusst habe, wenn ich nach Offenbarungen trachte, dann ist oft das eigene, was das sucht. Du musst auch dem absterben. Und dann habe ich jetzt etwas gesehen. Ich sah, wie die Gruppe der Engel von den, er war so eine Art Oberengel über sie, er gab ihnen Anweisungen und es war abends um 7 Uhr. Und dann sah ich, wie die außen um unser Haus rum eine Mauer anfingen zu bauen, eine Schutzmauer. Und während die Schutzmauer bauten, blickte ich am Himmel, es war schon dunkel, ist ja auch jetzt schon Winterszeit, war der Himmel offen, eine riesige Lichttreppe kam runter, eine breite, voller Licht. Links und rechts gingen Engel rauf und runter, und zwar Engel in allen Farben, also das heißt nicht in allen, dass man mich richtig versteht, weiß gekleidet, teilweise mit Flügel, teilweise ohne Flügel und braun gekleidet. Das sind die Arbeitsengel, die der Herr schickt, um uns zu helfen. Und während ich das anschaue, kommt einer der Engel zu mir. Der hat, weißt du, die wissen deine Gedanken. Die kennen deine Gedanken. Und ich habe geguckt und dachte, ja Herr, ich bin ja angefochten, du weißt, was los ist. Da schaute mich einer an und sagte beruhigend zu mir diesen Satz. Hab keine Angst, denn die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und wo lesen wir das? In 2. Könige 6, 8. bis 18. Da steht das: Fürchtet dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Halleluja. Und dann sage ich noch etwas. Und ich komme jetzt auf das Ende langsam zu. Und nun baute ein Engel mitten im Wohnzimmer einen, ich dachte, es ist ein Ofen. Genau wie am Dach, du hast einen viereckigen Kamin, 60 cm hoch, 45 cm breit, 70 cm hoch. Und obendrin hat er eine Nische und da waren Feuerkohlen. Und an den Seiten von den Altar waren Eisenhörner. Und dann kam der Engel und wie ihr die Wokpfanne, ihr kennt doch Wokpfannen, Wok, ja. Und eine riesige Wokpfanne, schwarz, setzte er da drauf. Und was war da drin? Das war auch interessant. Ich schaute, was ist da drin? Waren lauter Goldkörner drin. Da sage ich, Goldkörner. Herr, der Boden der Pfanne war mit lauter Goldkörner belegt. Und noch ehe ich den Engel fragen konnte, kam der Simeon und sagte mir ganz genau, was es ist. Und denkt dran, ich hatte mal eine Vision darüber. Und er sagte, diese Goldkörner sind die Gottesfurcht. Denkt an diese Vision mit den Engeln, der sucht in den Herzen der Menschen nach Gottesfurcht. Diese Goldkörner ist ein Bild auf die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn, die uns beschützt. Und Jesaja 33,6 sagt hierzu, die Gottesfurcht wird Zions Schatz sein. Die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn, da hatte ich ja auch im Juni 2009 eine Offenbarung bekommen über den Engel im Himmel, der als Schatz- und Goldsucher gearbeitet hat. Der Engel Simeon erklärte mir dann die Bedeutung des Ofens und dann erst merkte ich, dass das gar kein Ofen war. Er sagt mir Folgendes, eine geistliche Kälte kommt. Er wiederholte das von der anderen Vision. Eine geistliche Kälte kommt. Und dann sagt er Folgendes, das Feuer auf dem Altar der Herzen darf nicht ausgehen. Habt ihr da einen Amen dazu? Amen. Ja, natürlich, wir sind doch der Tempel vom Heiligen Geist. Und was heißt das? Das heißt, in 3. Mose 6,6 sagt dazu, ein beständiges Feuer soll auf den Altar in Brand gehalten werden. Es soll niemals erlöschen. Das sind unsere Gebeten, Fürbitten, Dankopfer, die wir ständig vor den Thron darbringen. Das heißt, unser Herz muss mit Gott verbunden sein. Dann macht er das brennen. Während die Kälte kommt, überall, ihr Lieben, während diese Kälte kommt, wird die Liebe Gottes unsere Herzen erwärmen. Er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ist die Salbung da? Das ist eine gute Botschaft. Seht ihr, das ist Prophetie. Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Und so tröstet der Herr uns. Und darum sitzen wir hier und empfangen auch das, was er sagt, das kommt. Aber tröstet euch, ich bin mit euch. Bringt mir eure Dankopfer da. Bringt mir eure Herzen da. Denn da heißt es ja dann auch im Sprüche 13,9, das Licht der Gerechten brennt fröhlich. Aber die Leuchte der Gottlosen wird erlöschen. Und dann möchte ich schließen mit einem Wort. Aufgrund der Gottesfurcht. Hebräer 5,7 sagt über Jeschua, in der Zeit, wo er auf der Erde gelebt hat, in sein Fleisch, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dargebracht, die ihn aus dem Tod erretten konnte und ist um seiner Gottesfurcht erhört worden. Gott wird uns erhören, wenn wir in seiner Furcht bleiben. Wir sind nicht höher als der Meister. Hat der Herr gerufen in seiner Not, werden wir rufen. Darum ist es unsinnig, jetzt kommen und meinen, jetzt wird Gott das und das so Gewaltiges tun. Nein, wir müssen in der Frucht des Herrn bleiben. Und ich schließe mit Sprüche 22,3. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Vater, ich danke dir für deine Offenbarung, für dein Wort. Und ich danke dir, dass diese Botschaft, dass du machst, dass sie viele hören, viele, die noch leichtsinnig wandeln, dass du sie in alle Wahrheit führst, dass noch viele gerettet werden und eingewurzelt sind in deiner Liebe und in deiner Wahrheit, dass sie wirklich Bäume sind, eine Pflanzung des Herrn und nicht durch die Selbstsucht entlaubt werden. Vater, segne jetzt dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass du es tust. Amen. Ja.